SWR 2 Forum.
Im Kosmos nichts Neues. Steckt die Teilchenphysik in der Krise? Die eine, die alles erklärende Weltformel. Schön, einfach, elegant. Danach suchen Physiker auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten. Doch das Ergebnis lässt auf sich warten. Stringtheorie, Supersymmetrie, Multiversen. Das sind zwar alles Ideen brillanter Köpfe, aber beweisen lassen sie sich nicht und all die postulierten neuen Teilchen wollen sich im Experiment auch nicht zeigen. Nach wie vor wissen die Physiker nicht, was die dunkle Materie ist oder die dunkle Energie. Treten die Physiker auf der Stelle und müssen anders forschen, wie die Frankfurter Physikerin Sabine Hossenfelder in ihrem aktuellen Buch »Das hässliche Universum« fordert. Das wollen wir heute, einen Tag vor der Vergabe des Physik-Nobelpreises, diskutieren im SWR2-Forum mit Sonja Striegel. Meine Gäste sind der Teilchenphysiker Professor Michael Krämer von der RWTH Aachen, der Journalist und Astrophysiker Dirk Lorenzen und Dr. Sabine Hossenfelder, die am Frankfurt Institute of Advanced Studies forscht. Frau Hossenfelder, tausende hervorragend ausgebildeter Physiker quer über den Erdball beschäftigen sich sehr ernsthaft mit den genannten Fragen. Sie erheben schwere Vorwürfe und sprechen von kollektiven Wahnideen und von Herdentrieb. Was machen die denn alle falsch?
Ich möchte jetzt nicht so sagen, dass sie grundsätzlich was falsch machen. Ich denke, man hat sich da in eine Richtung verrannt, die nicht besonders vielversprechend ist, wo man viel Wert legt auf Theorien, die schön sind, aber die letzten Endes einfach keinen Zusammenhang mehr mit der Natur haben.
Bei Ihren Kollegen und auch Nachbarn vom Institut für Theoretische Physik an der Frankfurter Universität haben Sie mit Ihren Thesen und auch Interviews in den Medien für eine gewisse Empörung gesorgt. Wie ist denn die Resonanz sonst?
Die Resonanz, die ich bekommen habe von meinen Kollegen, war tatsächlich durchaus positiv. Das liegt daran, dass die Kollegen, von denen ich gehört habe, sind nicht die, die in den Gebieten arbeiten, die ich kritisiert habe. Das sind Leute, die arbeiten in der Festkörperphysik oder in der Atomphysik oder in der Quantenoptik und so weiter. Und was ich von denen gehört habe, ist im Wesentlichen, ich finde es gut, dass es mal jemand gesagt hat. Jetzt von den Leuten in den entsprechenden Gebieten habe ich denkbar wenig gehört.
Einer von denen in den kritisierten Gebieten ist der zweite Gast im SWR2-Forum. Das ist der Teilchenphysiker Professor Michael Krämer. Herr Krämer, sehen Sie denn auch so etwas wie eine tiefe Krise oder Stillstand in der Teilchenphysik in der Richtung, wie es Frau Hossenfelder kritisiert?
Also Krise sehe ich nicht, obwohl ich natürlich einiges von dem, was Frau Hossenfelder sagt, durchaus nachvollziehen kann. Wir haben uns mit sehr spezifischen Modellen beschäftigt. Wir haben ästhetische Argumente benutzt, um diese Modelle zu rechtfertigen. Und wir bewegen uns jetzt in eine Richtung, wo wir wieder mehr auf die Daten gucken und wieder stärker modellunabhängig arbeiten. Das ist keine Krise, sondern eine Adjustierung der Forschungsrichtung. Und das, finde ich, ist eine gute Sache.
Und was Frau Hossenfelder sagt, das ist pure Anregung für Sie?
Ja, also für mich persönlich ist das nachvollziehbar. Ich teile diese Kritik auch und denke, dass auch viele Physiker das ähnlich empfinden. Es ist immer so, dass man bestimmte Ideen und Visionen hat und es ist auch so, dass viele Leute diesen Ideen dann folgen. Aber wenn man sieht, dass das zu keinem Ergebnis führt, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, das machen wir jetzt anders und wir bewegen uns in eine andere Richtung.
Der Hamburger Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen ist Astrophysiker und er berichtet für uns in SWR 2 seit Jahren über neue Entdeckungen im Universum und auch den Stand der Theorien. Herr Lorenzen, Frau Hossenfelder kritisiert in ihrem Buch, dass die Physiker gewissermaßen um sich selbst kreisen, so als wären sie so in einem sich selbst bestätigenden System gefangen. Mal nach ihren Beobachtungen gefragt, wie offen sind Physiker, theoretische Physiker, Teilchenphysiker für grundlegende Kritik an ihrer Arbeit und ihren Methoden?
Physiker sind natürlich auch Menschen und nur weil die Physik per se vielleicht sehr objektiv ist oder die Wissenschaft, heißt das nicht, dass alle Wissenschaftler so ganz grundlegend objektiv sind. Natürlich hat jeder seine Lieblingstheorie, seinen Leib- und Magenmodell, an dem er lange arbeitet und hat Vorlieben. Das ist ja auch alles sehr, sehr menschlich. Und wenn jetzt eben manche Theorien seit Jahrzehnten so durch die Physik wabern und so die Grundlage der Arbeit darstellen, dann ist es sicherlich auch schwierig, da zurückzutreten und zu sagen, naja, wir gehen jetzt mal einen ganz anderen Weg. Insofern muss ich sagen, es sind Menschen wie du und ich. Ich glaube, die sind nicht die ganzen Genies, von denen wir immer glauben, dass sie wären. Es sind Menschen und Menschen irren und haben vielleicht auch Probleme, diese Fehler einzugestehen.
Wir sprechen heute ja über einen Wissenschaftsbereich, den sehr viele Laien ehrfürchtig beäugen, weil sie gar nichts von der dahinterstehenden Mathematik verstehen. Brechen wir es mal am Anfang gleich runter, Frau Hossenfelder, Herr Krämer. Was treibt Physiker wie Sie an bei Ihrer Suche im kleinsten Mikrokosmos und in den Weiten des Weltalles? Ist es, alles verstehen zu wollen, ohne einen Gott zu bemühen?
Klar, es geht ums Verstehen. Es geht darum, die Welt zu beschreiben, nicht nur, sondern auch zu verstehen. Wie funktioniert es? Es geht darum, Dinge in Bezug zu setzen, Dinge, die im Kosmos passieren, Dinge, die hier auf der Erde in Experimenten nachgeprüft werden, also Verbindungen herzustellen zwischen Phänomenen und möglicherweise eine tiefere Struktur zu finden, die uns komplexe Dinge auf einfache Art und Weise verstehen lassen. Das ist für mich der Antrieb. Das hat nichts Religiöses oder Theologisches für mich zumindest.
Ja, ich könnte zu der Ausführung von Herrn Krämer noch anfügen, dass es ja sehr wohl den Forschern erstmal um das Verstehen der Natur geht und man möchte natürlich auch einen eigenen neuen Beitrag machen. Aber wie Herr Lorenzen sagte, Wissenschaftler sind auch Menschen und denen geht's natürlich auch um so ganz banale Dinge wie man möchte was zu essen haben und man möchte sich eine Wohnung leisten können und nicht auf der Straße schlafen. Das heißt, man braucht eine Stelle und da kommt man sehr schnell zu so pragmatischen Bedenken, wenn es um die Frage geht, muss ich mich denn jetzt in ein Forschungsprogramm einfügen? Muss ich dasselbe machen, was die anderen Leute auch machen, weil da halt das Geld ist? Es geht auch dann um so Fragen wie, an was kann ich denn jetzt eigentlich forschen? Wie lang darf das denn dauern? Das muss meistens halt auf irgendwelche Projektzeiten passen. Das sind dann typischerweise 2 oder 3 Jahre. Und darum geht es den Leuten natürlich auch. Ja, also man kann nur einen Beitrag machen zu der Forschung, wenn man sich halt an diese Spielregeln hält.
Also das klingt gar nicht nach den Halbgöttern oder nach den Genies, von denen Dirk Lorenzen auch schon gesprochen hat. Es klingt ganz so, dass es da auch tatsächlich irgendwelche Regeln und unterschwellige Richtungen gibt, an die sie sich halten. Und das kann man in ihrem Buch ja auch nachlesen. Unter anderem, weil sie diese ästhetischen Prinzipien beschreiben, nach denen sich Physiker leiten lassen. Das klingt nicht nach harter empirischer Wissenschaft. Aber was ist dagegen einzuwenden, dass Theorien einfach und schön sein sollen?
Ja, so diese Einfachheit und Schönheit von den Theorien sagt uns halt erstmal nichts darüber, ob sie jetzt die Natur auch adäquat beschreiben. Also es ist natürlich schön, wenn eine Theorie einfach ist, dann kann man damit leicht rechnen. Es gibt noch dieses Kriterium der Natürlichkeit. Das ist für Laien meistens ein bisschen schwierig zu verstehen. Und das sind aber halt so zusätzliche Annahmen, die die theoretischen Physiker, insbesondere in den Grundlagen der Physik, benutzen, um Theorien zu konstruieren. Und jetzt ist halt das Problem, dass gerade in den Grundlagen der Physik sind neue Experimente sehr kostspielig. Also da ist man schnell im Milliardenbereich. Also gerade wenn Sie an so große Teilchenbeschleuniger denken wie den Hadron-Collider oder auch wenn Sie einen neuen Satellit oder irgendwelche Teleskope und so weiter, geht schnell viel Geld rein. Jetzt ist es meistens so, dass man für die Entscheidung, was für ein Experiment man denn jetzt baut, berücksichtigt, was die Theoretiker denn denken, was jetzt getestet werden muss. Das ist natürlich nicht das einzige Kriterium, aber das geht durchaus ein. Und jetzt haben Sie das Problem, wenn Sie halt eine Theorie ausgearbeitet haben, aufgrund sehr vager Kriterien, wie das es halt einfach und natürlich ist, dann kriegen Sie nachher mit Ihrem Experiment halt nur null Resultat. Das heißt, Sie haben es also nicht gefunden. Es ist durchaus so, dass null Resultat, das ist natürlich auch ein Resultat, aber es ist halt kein besonders nützliches Resultat, wenn Sie eine neue Theorie entwickeln wollen. Also da kommt dieses Problem her.
Large Hadron Collider, das ist der LHC, der große, der weltgrößte Teilchenbeschleuniger in der Nähe von Genf. Herr Krämer, Sie sind ja ein bisschen länger noch in der Physik tätig als Sabine Hossenfelder, haben einen Lehrstuhl für Teilchenphysik an der RWTH Aachen und haben lange an der Supersymmetrie geforscht. Sind Einfachheit und Schönheit zuverlässige und relevante Leitmotive für die Entwicklung von Theorien?
Zunächst denke ich, braucht man auch nicht empirische Kriterien, wenn man im Entwickeln von Theorien Fortschritte machen will. Das ist völlig in Ordnung. Supersymmetrie war für mich immer spannend, weil ich Symmetrien mag. Ja, das kann natürlich sein, dass mich das in die komplett falsche Richtung führt. Tatsächlich habe ich jetzt auch diesen Schwerpunkt auf Supersymmetrie mehr oder weniger komplett aufgegeben. Im Moment dreht sich es bei mir in der Arbeitsgruppe um andere Themen, dunkle Materie, andere Szenarien, modellunabhängige Suche nach neuer Physik. Das heißt, man muss dann auch tatsächlich an einem gewissen Punkt sagen, also das war zwar schön und ästhetisch und einfach und wunderbar, aber wir haben keine supersymmetrischen Teilchen gefunden. Da muss man eben in andere Richtungen schauen, nach links und rechts.
Aber Sie sagen tatsächlich, das war jetzt nicht schön, das war jetzt nicht einfach. Also das sind dann tatsächlich Attribute, nach denen bewertet wird.
Es ist ja ein prinzipielles Problem, dass Sie nur anhand empirischer Daten jetzt im Prinzip unendlich viele Theorien konstruieren können, die alle diesen empirischen Befunde erklären und sich Dinge unterscheiden, die Sie nicht messen können. Und wir müssen jetzt natürlich irgendwas haben, dass uns sagt, wir beschäftigen uns lieber mit der einen oder der anderen Theorie. Und wie gesagt, für mich war immer lange Zeit die Symmetrie so ein Leitthema. Wenn ich also eine Theorie habe, wo ich durch Symmetrien eine Struktur erklären kann, die folgt aus den Symmetrien, dann ist das für mich eben attraktiv. Und deshalb war das für mich persönlich auch eine Motivation, mich mit der Supersymmetrie zu beschäftigen. Andere Leute haben andere Ideen, die denken, die Welt muss mehr als 4 Dimensionen haben und beschäftigen sich mit Theorien mit mehreren Raumdimensionen. Natürlich hängt das von der persönlichen Präferenz der Forscher ab, aber am Ende ist das Experiment das, was entscheidet, in welche Richtung es weitergeht. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Aber ich denke, wir sind zum Beispiel in der LHC-Physik jetzt dabei, uns in dieser Richtung ein bisschen auch umzuorientieren und neu auszurichten.
Wir wollen jetzt noch allerdings wirklich verstehen, warum diese Prinzipien Einfachheit und auch Schönheit tatsächlich Prinzipien sind, nach denen die Physiker sich ausrichten. Das hat ja auch eine gewisse Tradition, wenn man in die Geschichte der Physik zurückguckt.
Die Frage ist ja immer, was ist jetzt wirklich Einfachheit und was ist Schönheit? Wenn man eben jetzt in die Geschichte der Astronomie guckt, da hatte man Jahrtausende ein super Modell mit irgendwie ineinander geschachtelten Kreisbewegungen. Das mag man zwar für sehr schön gehalten haben, einfach war es sicherlich nicht. Dann Johannes Kepler hatte die geniale Idee, die Planeten bewegen sich nicht auf Kreisbahnen und nicht immer gleichmäßig schnell, sondern sind auf elliptischen Bahnen unterwegs, unterschiedlich schnell. Das war vielleicht nach damaligen Kriterien nicht sehr schön, es war aber auf einmal sehr viel einfacher. Insofern ist, glaube ich, ein bisschen auch immer die Frage, was hält man wirklich für einfach und für schön? Da sind wir dann ja wieder bei den dann doch sehr menschlichen Kriterien, die man nicht wirklich, glaube ich, objektiv fassen kann. Und dann ist es eben wieder, es braucht mal einer dann diese große zündende Idee, die ja einfach diese verwirrenden Beobachtungen, die man jetzt hat, zusammenfügt. Und ja, an dem Schritt ist man, ist ja eigentlich auch nicht so neu in der Wissenschaftsgeschichte. Das hat es ja in vielen Epochen gegeben. Und dass jetzt mal ein paar Jahre hier oder Jahrzehnte Stillstand ist, das ist ja auch keineswegs was Neues.
Ein weiteres Prinzip der theoretischen Physik ist das Prinzip der Natürlichkeit. Frau Hossenfelder, Sie haben schon kurz angekündigt, dass Sie das gerne erklären können. Zahlen und Zahlenverhältnisse in den errechneten Modellen dürfen nicht unnatürlich groß sein. So in etwa kann man es mit einem Satz umschreiben. Was ist genau damit gemeint?
Ja, das haben Sie gut zusammengefasst. Also wie Sie schon am Anfang sagten, in der theoretischen Physik sind die Theorien, die wir haben, halt mathematisch. Und da stehen Zahlen drin, wir sagen, die sind dimensionslos, also die haben keine Einheiten. Und diese Zahlen, von denen möchte man gerne, dass sie so etwa 1 sind. Also die sollen nicht viel größer als 1 sein und auch nicht viel kleiner als 1. Und wenn eine Theorie dann so eine Eigenschaft hat, dann sagt man, die ist natürlich. Da gibt's auch noch kompliziertere Definitionen dafür. Ich glaube, das ist jetzt nicht so besonders hilfreich, wenn ich da im Detail drauf eingehe. Das Wichtige ist, dass dieses Kriterium der Natürlichkeit der Grund war, wieso viele theoretische Physiker dachten, dass der Large Hadron Collider neue Physik sehen sollte, hat zum Beispiel die Supersymmetrie, die schon erwähnt wurde, oder auch diese Extradimension. Und da gab es noch viele andere Vorhersagen von neuen Teilchen.
Also der Teilchenbeschleuniger arbeitet etwa seit 10 Jahren und verknüpft war damit die große Hoffnung bei den Physikern, dass er neue Teilchen beispielsweise hervorbringen würde und Physiker damit auch wieder neue Ideen bekommen können, woran sie forschen und in welche weitere Richtung sie weiterarbeiten sollen.
Der Large Hadron Collider ist natürlich eine Maschine, von der wir uns erhoffen, dass sie auch Physik jenseits des Standardmodells zeigt. Aber zunächst mal war der Fokus der Maschine und der Experimente, das Higgs-Teilchen zu finden, den Higgs-Mechanismus zu studieren. Das ist ja eine ganz fundamentale Frage in der Naturbeschreibung. Wie bekommen die Bausteine der Materie ihre Masse? Das ist etwas, das so ein bisschen untergeht auch, weil wir etwas gefunden haben, das so aussieht, wie das, was wir erwartet haben. Das ist für mich immer noch unglaublich erstaunlich, dass es so einfach ist, wie sich das Higgs und andere ausgedacht haben in den 60ern.
Das ging ja um die Welt 2012, das Higgs-Teilchen, das sogenannte Gottesteilchen, weil Physiker so lange danach gesucht hatten. Vor mittlerweile 55 Jahren hat Peter Higgs es postuliert in seinen Berechnungen. Dann wurde sehr lange darauf gewartet und eben 50 Jahre später im Experiment nachgewiesen, dass es dieses Teilchen gibt.
Und keiner von uns nennt das Gottesteilchen.
Wenn es war, war es mal Hybris einzelner Physiker, die vielleicht ein bisschen der Versuchung erlegen sind. Aber ich glaube, der LHC, dieser Beschleuniger, zeigt ja auch sehr schön ein bisschen dieses Grundproblem, das eben auch einen finanziellen oder politischen Hintergrund hat. Es war ja eben im harten Sinne ja doch kein Observatorium, wo man einfach völlig offen in die Natur hineinguckt, sondern es war ein sehr klar konstruiertes Experiment mit dem Hintergedanken, man will diesen Higgs-Mechanismus irgendwie bestätigt finden. Und das unterscheidet aber eben in der Elementarteilchenphysik ja heute die Geräte zum Beispiel noch von großen Teleskopen, mit denen die Astronomen ins All gucken und wirklich noch so auf völlig unabhängige Entdeckungsreise gehen können. Das funktioniert einfach heutzutage bei den Summen in der Elementarteilchenphysik nicht. Insofern tun mir fast die Physiker ein bisschen leid, weil sie ein bisschen ein Opfer des eigenen Erfolges werden. Man kann eben heute sehr schwer verkaufen. Man braucht jetzt noch den Super-LHC, den Super-Beschleuniger, der vielleicht nochmal doppelt so viel kostet, um dann wirklich mal völlig unabhängig irgendwo in die Natur hineinzugucken. Und das ist eben wirklich ein bisschen das Dilemma.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Wir hatten bisher immer ein Ziel in der Elementarteilchenphysik. Wir haben nach dem Topquark gesucht, nach Neutrinos gesucht, wir haben nach dem Higgs oder etwas Ähnlichem gesucht und wir wussten eigentlich immer so ungefähr, wo wir das finden können. Und entsprechend haben wir die Maschinen konstruiert, entsprechend haben wir die Experimente ausgelegt und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, explorativ arbeiten müssen, genau wie die Astronomen. Wir gucken mal in die Natur und schauen, was passiert. Und da hat Frau Hossenfelder ja auch gesagt, da muss man sich echt gut überlegen, welche Maschine möchte man da jetzt bauen. Diesen Prozess, den durchgehen wir gerade.
Viele haben gedacht, na ja, 6 Milliarden Dollar hat der große Teilchenbeschleuniger LHC bei Genf gekostet. Das reicht jetzt erstmal. Der soll nun mal arbeiten und neue Physik liefern, vielleicht neue Teilchen auch. Aber nichts dergleichen passiert. Er bestätigt nur, was die Physiker schon lange wissen.
Ja, das ist eine gewisse Tragik, würde ich einfach sagen, nicht? Das kann man ja eigentlich auch den Physikern überhaupt nicht vorwerfen. Man würde sich ja freuen, man würde mal endlich etwas finden, was dem widerspricht, oder man würde was finden, was der Relativitätstheorie widerspricht. Dummerweise haben es weder die Astronomen im All gefunden, noch die Physiker an den Beschleunigern. Das ist eben dieses Dilemma und jetzt brauchen wir den Ausweg.
Das Higgs-Teilchen ist viel leichter, als es die Physiker in ihren Berechnungen erwartet hatten. Es ist irritierend, das ist unnatürlich, es sieht in den Gleichungen hässlich aus. Das sind jetzt wieder diese Attribute, die fallen, die für Laien vielleicht verständlich sind, aber man fragt sich doch, nach welchen Prinzipien lassen sich Physiker leiten?
Der Herr Lorenzen redete gerade von einem Dilemma. Das Dilemma ist laut seiner Aussage, dass es halt so schwierig ist, in der Teilchenphysik was Neues zu finden. Das ist aber tatsächlich nicht das Dilemma, von dem ich geredet habe. Mein Problem ist nicht so sehr, dass es schwierig ist, neue Experimente zu machen, sondern das Problem ist, dass es in der Theorieentwicklung Zehntausende von falschen Vorhersagen gab. Das ist das Problem. Das Higgs zum Beispiel, was gefunden wurde, es wurde schon gesagt, es ist eine Vorhersage, die stammt aus den 60er Jahren und das hat auch gestimmt. Und diese Vorhersage hatte mit diesen ganzen Schönheitskriterien überhaupt nichts zu tun. Man hat erst danach angefangen, diese Schönheitskriterien zu benutzen, um Vorhersagen zu machen und das hat nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt seit 40 Jahren nicht. Ich bin natürlich froh, dass man jetzt dabei ist, in der Community da so ein bisschen umzudenken. Aber ich denke halt auch, man muss da ein bisschen Selbstanalyse betreiben und sich mal fragen, was ist denn da eigentlich schiefgegangen? Weil man möchte ja nicht, dass das wieder passiert, halt mit einem anderen Schönheitskriterium und dann geht es halt noch Jahrzehnte so weiter. Wie Sie jetzt sagten, das Problem mit dem Higgs ist jetzt angeblich, dass die Masse zu klein ist. Man kann sich hier fragen, was ist denn nun eigentlich das Problem? Denn wir haben ja dieses Standardmodell der Teilchenphysik, da haben wir also diese 25 Teilchen drin, davon ist halt eins das Higgs. Die Massen von diesen Teilchen können wir alle nicht ausrechnen. Die müssen wir alle messen und das sind dann halt irgendwelche Massen, die können Sie irgendwie nachschauen in der Tabelle. Und es ist für das Higgs auch nicht anders. Jetzt gibt es angeblich für das Higgs ein Problem mit dieser Masse wegen irgendeiner Rechnung und ich halte das für ein reines Pseudoproblem. Mit dieser Theorie können Sie alles wunderbar berechnen. Es gibt praktisch kein Problem damit. Ich halte diese Diskussion einfach für grob irreführend.
Herr Krämer.
Ja, man muss unterscheiden, glaube ich, zunächst mal zwischen der mathematischen Konsistenz der Theorie und, wie Frau Hossenfelder gerade gesagt hat, ist das Standardmodell mathematisch konsistent. Man kann alles berechnen und man sieht, wenn man die Daten des LHCs mit den Rechnungen vergleicht, eine wunderbare Übereinstimmung. Also das Problem im Higgs-Sektor ist keines der Konsistenz, ist keines, wo wir sagen können, hier stimmt auf jeden Fall was nicht, hier müssten wir die Theorie erweitern. Das ist nicht so. Also für mich persönlich war das immer ein ganz interessantes Feature der Theorie. Das Higgs ist ja ein besonderes Ding. Das hat keinen Spin, keinen Eigendrehimpuls. Und deshalb verhält es sich ein bisschen anders im Rahmen der Quantenfeldtheorie als andere Teilchen. Ich hatte immer so das Bauchgefühl, da gibt es irgendwas zu verstehen. Was genau, weiß ich nicht. Und was dabei rauskommt, weiß ich auch nicht. Aber ich würde auch sagen, wenn man versucht, dieses Problem in Anführungszeichen in ein klares Kriterium umzusetzen, hier muss es neue Physik geben bei der TEV-Skala am LHC, da würde ich sagen, nee, das kann man nicht, weil man da so viele Annahmen noch machen muss, dass das Ganze einfach nicht mehr allgemein ist. Also ich glaube, da sind wir uns ganz einig. Ich glaube trotzdem, dass es in Ordnung ist, dass man in eine Theorie reinguckt, dass man sagt, hier ist irgendwas, das sieht ja anders aus als beim Elektron, beim Photon, können wir da was draus lernen? Wenn natürlich dann die ganze Community dieser Idee hinterherläuft und nichts anderes mehr macht, dann hat man ein Problem, dann verliert man die Diversität und die Kreativität und das ist eine schlechte Sache für eine Wissenschaft.
Deswegen hat mich damals ein bisschen überrascht, dass sich alle so über das Higgs-Teilchen gefreut haben. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn man es nicht gefunden hätte, wäre es auch doof gewesen, hätte man gesagt, vielleicht war der Beschleuniger noch zu klein. Aber wenn es ganz anders gewesen wäre als erwartet, ich glaube, da hätte ich gedacht, dass man das eigentlich gehofft hat. Insofern fand ich die Freude etwas irritierend.
Nee, das viel spannender gewesen. Es hätte nicht viel schwerer sein können. Also das war ja das Tolle an der Vorhersage. Man wusste, dass es in dem Energiebereich sein musste. Wie der Herr Krämer gerade sagte, so in einem Nebensatz, was ganz Wichtiges, dass man sich da auf die Konsistenz der Theorie verlassen hat. Und das ist auch ein nicht-empirisches Kriterium, diese mathematische Konsistenz. Und das ist tatsächlich ein Kriterium, was funktioniert hat. Was wieder und wieder eingesetzt worden ist in der Grundlagenforschung, in der Physik. Und das hat man irgendwann vergessen, so meine Interpretation der Sache. Man hat dann angefangen, sich einzureden, dass man mit dieser Schönheit halt wohin kommt. Also nachdem das Standardmodell fertig war, so in den 70er Jahren, da hat man halt gedacht, das mit den Symmetrien, das hat alles ganz toll funktioniert und große Vereinheitlichung und so weiter. Das machen wir jetzt halt immer so weiter, ja. Und dann hat man halt versucht, das mit der großen Vereinheitlichung zu machen und dann kamen halt so Ideen wie die Supersymmetrie und die Stringtheorie und so weiter und das hat halt nicht funktioniert. Jetzt benutzt man halt diese Schönheitsideale als nicht-empirische Kriterien und ich denke halt, sind keine guten Kriterien.
Das Wort Schönheit, ne, das wir hier benutzen, das klingt ja jetzt so ein bisschen, als würden wir uns die Gleichungen angucken und sagen, oh, das sieht ja ganz hübsch aus, dann machen wir mal weiter. Aber natürlich ist es ein sehr viel subtileres Kriterium, das wir hier nutzen. Es ist immer noch ein ästhetisches Kriterium, aber es ist nicht ganz so naiv und banal, dass wir hier irgendwie eine Gleichung anschauen und sagen, die gefällt uns jetzt ganz gut, dann machen wir mal weiter. Ne? Trotzdem gebe ich Frau Hossenfelder recht, Kriterien müssen immer mit Vorsicht benutzt werden. Da darf man sich nicht drauf fixieren, da muss man auch in der Lage sein zu sagen, das hat uns für viele Jahre geholfen, Symmetrien waren für Jahrzehnte ein tolles Prinzip, da haben wir die ganze Wechselwirkung von Photonen und Elektronen verstanden, aber irgendwann vielleicht führt uns das nicht weiter und das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Vielleicht finden wir ein ganz neues Prinzip, das uns hilft, noch ein bisschen weiter in die Natur einzudringen.
Kommen wir jetzt doch mal zur Physik selbst und zur großen Suche nach der einen einzigen Weltformel, Theory of Everything genannt. Ein jahrzehntealter Traum großer Physiker, alles was wir sehen und auch die Effekte dessen, was wir nicht sehen, im Mikrokosmos und im Makrokosmos durch eine einzige zusammenhängende Theorie erklären zu können. Eine gigantische Aufgabe, ein sehr, sehr großer Anspruch. Kommt der denn auch aus der Tradition der Einfachheit oder Vereinfachung und eventuell aus dem Prinzip der Schönheit?
Ja, es geht ja um die Einfachheit und auch um die Einheit. Man möchte, dass die Theorie, die denn jetzt alles beschreibt, möglichst wenig Willkür hat. Es soll halt alles Sinn machen. Ich höre manchmal Physiker, die sagen, diese Theorie soll sich selbst erklären, was ich ehrlich gesagt für Blödsinn halte. Aber man möchte möglichst einfache Annahmen haben, aus denen man dann letzten Endes in Anführungsstrichen alles ableiten kann. Ich sage in Anführungsstrichen, weil was die theoretischen Physiker so mit einer Theorie von allem meinen, das ist dann auch nicht wirklich das, was der Normalsterbliche darunter versteht. Es geht da ganz konkret darum, dass wir die vier bekannten fundamentalen Wechselwirkungen alle unter einem Hut bringen.
Das sind die vier Kräfte, schwache und starke Kernkraft, die elektromagnetische Kraft und die Schwerkraft. Das sind die Kräfte, die zwischen den Teilchen wirken, und es wäre toll, sie in einer Theorie unterzubringen und eventuell auch noch auf eine einzige Urkraft zurückzuführen. Ich glaube, das ist das absolute Ziel, oder?
Das wäre natürlich toll. Also ich muss ja sagen, dass ich dieses Bauchgefühl, von dem Herr Krämer früher sprach, durchaus teile, dass das irgendwie schön wäre und dass man da auch so eine Intuition hat. Ich denke, es könnte durchaus sein, dass es halt einfach vier verschiedene Wechselwirkungen sind und die sitzen halt einfach nebeneinander und das war's. Und dann ist das Universum halt nicht schön.
Ja, könnte sein, es wäre ja traurig, aber was wir hier diskutieren, ist ja sozusagen unser Traum vom Reduktionismus. Ne? Wir wollen alles, was es gibt, alle Komplexität in der Welt auf eine Grundgleichung zurückführen. Und wir haben ja da schon mit dem Standardmodell eigentlich unglaubliche Fortschritte gemacht. Kernphysik, Chemie, alles das beruht ja im Wesentlichen auf dieser Formel. Wir hoffen natürlich, man kann das noch weiter pushen, ne? Aber vielleicht ist das einfach ein Holzweg, ja. Vielleicht ist die Natur anders und wir kommen jetzt in eine Phase, wo diese Phänomene sich nicht mehr reduzieren lassen auf eine schöne symmetrische Gleichung, sondern irgendwas anderes kommen muss, ja. Kann natürlich sein, wäre auch sehr spannend.
Dahinter steckt ja der Traum, das Standardmodell der Teilchenphysik, das wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, zu vereinigen mit der Relativitätstheorie, zu der einzigen alles erklärenden Weltformel, der Theory of Everything. Und da geht es jetzt wieder um die vier Kräfte, die zwischen den Elementarteilchen wirken. Drei wirken im Mikrokosmos, sind wunderbar beschrieben im Standardmodell der Teilchenphysik, aber eben nur drei. Und die vierte Kraft wird beschrieben in Einsteins Relativitätstheorie, da geht es ausschließlich um die Schwerkraft. Und die Physiker haben es noch nicht geschafft, diese beiden Theorien zu vereinigen. Und jetzt ist die große Frage, warum das nicht klappt seit Jahrzehnten. Herr Lorenzen, können Sie versuchen, uns das kurz zu erklären?
Es ist einfach eine bemerkenswerte Situation, dass man zwei wunderbare Theorien hat, eben dieses Standardmodell, also ich sag mal simpel, also diese Quantenmechanik oder Quantentheorie für die Welt des ganz Kleinen, die funktioniert wunderbar. Dann guckt man weit hinaus ins All, da hat man die Relativitätstheorie, da funktioniert die auch wunderbar, nur diese beiden Theorien passen eben nicht zusammen. Man kann eben die Schwerkraft bis heute nicht in diese Portionen, irgendwelche Quanten fassen, das arbeitet nicht mit den Wahrscheinlichkeiten. Zugleich müssen sie aber irgendwann ja mal doch zusammenkommen, wenn wir von einem expandierenden Universum ausgehen, weil einfach in der Frühzeit das ja alles fast in einem Punkt vereinigt war. Das heißt, da muss man irgendwie diese beiden Theorien für das ganz Kleine und das ganz Große zusammenbringen. Das ist alles ein Kosmos, das hängt ja alles zusammen, das muss ja eigentlich irgendwie zusammenfassen, nur da braucht man den genialen Knackpunkt, dass man hinkommt. Auch das wäre sicherlich noch keine Gottesformel oder von was da immer geredet wird. Da wird man auch nicht hinkommen, aber es ist ja richtig, dass man danach strebt. Diese beiden Seiten, das ganz Große und das ganz Kleine, die muss man zusammenbringen können und da sind wir gespannt, wer da mal eine Idee hat.
Im Kosmos nichts Neues, steckt die Teilchenphysik in einer Krise. Dieser Frage gehen wir heute nach im SWR2-Forum. Jetzt haben wir über das Standardmodell gesprochen und das scheint ganz gut zu funktionieren, haben wir auch schon ein paar Mal gehört, aber es funktioniert nur für die 4 oder auch 5% im Universum, die sichtbar sind, und die restlichen, das sind dann immerhin 95 bis 96%, sind ein großes Rätsel nach wie vor, bekannt unter den Namen dunkle Materie und dunkle Energie, obwohl seit den 80er Jahren intensiv danach gesucht wird, gibt es immer noch keinen ernstzunehmenden Hinweis, was das sein könnte. Ein vielversprechender Kandidat war lange die Supersymmetrie, Herr Krämer. Das ist der Bereich, in dem Sie eben auch sehr lange gearbeitet haben. Sie haben sich nun verabschiedet von der Supersymmetrie. Warum?
Also mit einem weinenden Auge, aber gut, ja. Ich habe mich verabschiedet, weil ich denke, dass wir unsere Analysen der neuen Physik oder auch die Suche nach dunkler Materie auf ein breiteres Fundament stellen müssen. Die Supersymmetrie ist eine dieser Theorien, die ja alles erklären will. Nicht nur dunkle Materie, sondern auch die Natürlichkeit, die Vereinheitlichung von Wechselwirkungen. Also das war so eine Sache, wo man denkt, da kann man unheimlich viele Probleme mit einem Schlag lösen und in Verbindung setzen. Das ist natürlich eine faszinierende Sache. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, auch nach den experimentellen Ergebnissen des LHC und anderen Suchen passt das einfach alles nicht mehr so gut. Und für mich ist dunkle Materie ein Physikproblem, also kein ästhetisches Problem, sondern gibt es Anomalien in der Astrophysik, in der Kosmologie, die sagen, entweder gibt es da eine neue Form von Materie, die nicht mit Lichtwechsel wirkt, deshalb dunkel, oder wir müssen unsere Gravitationsgleichung modifizieren. Beides für mich ist eine ganz große Sache in dem Sinne, dass es unser Weltbild wirklich auf den Kopf stellen würde. Und deshalb beschäftige ich mich mit dunkler Materie, aber eben nicht im Rahmen eines ganz konkreten Modells, sondern so breit wie möglich. Und selbst das ist unglaublich schwierig, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, was diese dunkle Materie sein könnte.
Aber Sie backen jetzt quasi kleinere Brötchen.
Ah, das klingt jetzt aber negativ. Nee,
das wollte ich auch sagen.
Wir stellen uns ein bisschen anders auf, würde ich sagen. Wir gucken auch mal nach links und rechts und nach hinten und nach oben und nach unten. Und wir haben natürlich so ein bisschen, das muss ich sagen, für mich persönlich diesen Traum von die Theorie, die alles erklärt, die haben wir im nächsten Jahr gefunden. Das haben wir so ein bisschen abgehakt. Von daher kann man es vielleicht so sagen, aber es sind immer noch unglaublich fundamentale Fragen. Ich würde da nicht von kleinen Brötchen reden. Das sind schon ordentlich große Brötchen.
Gehen Sie da wirklich ergebnisoffen heran? Also in beiden Richtungen sage ich, dass Sie nach anderen Teilchen suchen oder eben auch nach einer veränderten Gravitation?
Ah, das ist eine gute Frage. Also das ist sehr schwierig.
Dann wären es die Riesenbrötchen, das würde ich auch sagen.
Ja, das wäre Riesenbrötchen. Nee, das ist natürlich auch so ein bisschen eine soziologische Geschichte. Ich bin ja Teilchenphysiker. Ich habe da einen persönlichen Bias. Das heißt, ich würde mir natürlich wünschen, dass es ein Teilchen und ich habe Expertise in der Teilchenphysik und deshalb ist das mein Gebiet. Aber also wir beschäftigen
ein Teilchen sollte gefunden werden, kurzer Einschub, dass dann die dunkle Materie ist. Da gab es auch Kandidaten schon dafür, die WIMP-Teilchen, aber von denen ist bis jetzt auch noch nichts in den Blick gekommen durch die Ergebnisse, die der Teilchenbeschleuniger LHC in Genf geliefert hat.
Genau, das ist ein sehr populäres Modell, diese WIMP-Teilchen und die Supersymmetrie, die haben sich sozusagen Hand in Hand seit den 80ern als Standardparadigma etabliert und das brechen wir jetzt tatsächlich auf. Und ich persönlich arbeite eben auf dem Gebiet der Teilchenerklärung der dunklen Materie, aber im Rahmen einer tatsächlich philosophischen Arbeitsgruppe studieren wir auch alternative Möglichkeiten, eben zum Beispiel eine andere Art von Gravitation. Und wir versuchen zu verstehen, ob das überhaupt was anderes ist oder ob das vielleicht zwei Seiten derselben Medaille sind.
Also die Frage, wie man die allgemeine Relativitätstheorie zusammenbringt mit dem Standardmodell als auch das Problem der dunklen Materie, das sind keine Probleme, wo die Theoretiker einfach sagen, das ist uns nicht schön genug, sondern es sind tatsächlich richtige Probleme, wo eine Lösung dafür gefunden werden muss. Also das sind so Forschungsrichtungen, an denen ich überhaupt nichts auszusetzen habe.
Aber Sie haben zum Beispiel was auszusetzen an der Stringtheorie, die ebenfalls die großen Probleme lösen will seit Jahrzehnten, um noch ein weiteres Feld zu nennen, in dem sich die Physik in einer Sackgasse befindet, so jedenfalls Ihre Kritik.
Naja, mein Hauptkritikpunkt an der Stringtheorie ist, dass ich denke, da arbeiten zu viele Leute daran. Komplett uninteressant ist es nicht. Man hat da auch Sachen davon gelernt, jetzt nicht unbedingt für die Theorie von allem, nach der man suchte, sondern für das bessere Verständnis von den Quantenfeldtheorien, aus denen auch das Standardmodell gemacht ist. Man hat auch in der Mathematik ein paar Sachen davon gelernt, aber es ist halt in der Physik, denke ich halt, hat es einfach zu viel Interesse auf sich gezogen. Man kriegt halt in so Forschungsbereichen dann schnell so selbst laufende Blasen, weil wenn schon viele Leute dran arbeiten, ist es einfacher, dafür finanzielle Unterstützung zu kriegen.
Sie haben in einem Interview sich etwas sarkastisch über die String-Theoretiker geäußert, Frau Hossenfelder. Ich zitiere das mal. String-Theoretiker sind billig, sie brauchen nicht viel für ihre Kalkulationen. Jede Fakultät, die auf sich hält, kann sich ein paar von ihnen leisten. Außerdem gelten die Kollegen als unterhaltsam, schon weil sie unermüdlich mit immer neuen Ausflüchten ankommen, wenn ihre Extra-Dimensionen wieder nicht aufgetaucht sind. Also String-Theoretiker sind jene, die noch viel mehr Dimensionen postulieren, berechnen haben als die uns bekannten vier Dimensionen. Wie hilfreich ist es in der momentanen Situation, Ihre Kollegen mit etwas Spott zu bedenken, wenn es doch darum geht, neue Prozesse innerhalb einer Wissenschaft in Gang zu setzen?
Der Spott in dem Fall kommt nur teilweise von mir. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Anfang von dem, was Sie da zitiert haben, von einem Artikel von Freeman Dyson, der hatte seine Theorie dazu, warum denn die Stringtheorie so weit verbreitet ist. Und seine Erklärung war halt, naja, das liegt daran, dass halt die Universitäten, die haben gerne irgendwie ein paar Leute, die halt irgendwie was Modernes und Schickes machen. Ich habe dann da noch angefügt, dass das auch unterhaltsam ist für die Öffentlichkeit. Man sieht ja häufig große Titel über die Stringtheorie. Da wurde mal wieder behauptet, dass man könnte das hier oder da testen. Man hat mal wieder, keine Ahnung, irgendwas gelernt über Gravitation in dem Universum, in dem wir nicht wirklich leben. Jetzt neu ist halt diese Sache mit dem Multiversum. Ich halte das alles nicht mehr für Wissenschaft. Ich finde das ja durchaus auch interessant. Darüber kann man so spekulieren. Ich habe da erstmal auch kein Problem damit, wenn die Leute da halt gerne was drüber lesen. Ich bin schon glücklich, wenn sich Leute überhaupt für Physik interessieren. Aber da kommt halt letzten Endes nicht viel raus, wenn es denn jetzt um Fortschritt geht, um das bessere Verständnis der Natur. Und da denke ich halt, sowas sollte in einem Institut für Physik nicht mehr finanziert werden.
In ihren Büchern Not Even Wrong und The Trouble with Physics haben Peter Voigt und Lee Smolin schon vor gut 10 Jahren die Stringtheorie und vor allen Dingen auch die Dominanz ihrer Vertreter in der Wissenschaft und an den Geldtöpfen der Fördermittel kritisiert. Sie wurden aber scheinbar nicht so richtig gehört. Lassen Sie uns jetzt noch überlegen, was sollte denn geschehen innerhalb der Teilchenphysik, der Grundlagenphysik, Herr Krämer, oder kann so weitergehen wie bisher?
Naja, er hat ja schon gesagt, dass es tatsächlich ganz klar ist, dass sich das Feld in eine andere Richtung bewegt. Also ich bin selbst kein Stringtheoretiker. Wir haben in Aachen auch keine Stringtheorie. Wir haben unsere Aktivitäten in Richtung Kosmologie und Astroteilchenphysik ausgebaut. Das sind alles auch Gebiete, wo viele experimentelle Daten in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten sind. Und wir hoffen, dass wir in dieser Richtung Fortschritte machen. Und was man sieht, ist tatsächlich, ich glaube, das finden wir alle gut, so eine Diversifizierung weg von einem Experiment, in dem wir alle nach demselben suchen, hin zu vielleicht auch vielen kleinen Experimenten und alternativen Tests des Standardmodells durch hohe Präzision, durch Astroteilchenphysik, durch Kosmologie, also etwas breiteres Umschauen. Und das ist, was ich beobachte. Und ich sehe, dass der Einfluss der Stringtheorie jetzt in meinem Feld nicht mehr so groß ist, wie das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch war.
Steht die Physik vor einem Paradigmenwechsel? Würden Sie so weit gehen?
Das wäre toll. Das wäre fantastisch, ja. Also ich mag ja Symmetrien, das hatte ich ja gesagt, aber ich gebe das gerne auf, wenn da irgendwas anderes Spannendes kommt. Aber das Problem ist ja, haben wir auch schon thematisiert, wir haben jetzt nicht mehr so eine ganz klare Route vor uns, wo wir sagen, das und das müssen wir machen und dann haben wir das Problem der dunklen Energie gelöst oder dann haben wir Dark Matter gefunden. Das können wir im Moment nicht und das ist alles offen. Das ist auch eine für uns neue Situation und es kann sein, dass wir uns in 10 Jahren nochmal unterhalten und da sind wir immer noch nicht weitergekommen. Fände ich nicht so schlimm, weil das ja ganz komplizierte Fragen sind. Ja, wie ist das Universum entstanden? Wie entwickelt sich das? Aus was ist zusammengesetzt? Das kann man vielleicht nicht in einigen Jahren lösen, sondern da braucht man ein bisschen längeren Atem.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Art Paradigmenwechsel gäbe. Ich glaube auch ein bisschen im Selbstbild, vor allem der Physiker, vielleicht da ganz besonders auch der Kosmologen. Also ich staune immer, dass mir Kosmologen vorschwärmen, sie seien in der Ära der Präzisionskosmologie, weil wir ganz viele irgendwelche Größen gut messen können. Und dann fragt man sie, na, euer tolles mathematisches Modell, was erklärt es denn von der Natur? Ja gut, dann kommen sie, sagen ja nur 5% und die anderen 95%, da eben dunkle Materie, dunkle Energie, werden wir auch noch irgendwann schaffen. Und dann gibt es irgendwo die Lieblingstheorie, dann kommen welche, naja, mit widerlegbaren Vorhersagen, sowas. Das muss man jetzt alles ein bisschen vergessen. Wenn wir uns doch fast alle einig sind, dann muss es doch eine schöne Theorie sein. Also ich glaube, da würde ich viel eher mir wieder den Wechsel wünschen, dass man nochmal ein Stück zurückgeht und wirklich versteht, nur weil es ein tolles mathematisches Modell ist, muss es nicht zwingend wirklich einen konkreten Bezug zur Natur haben. Und wenn man das jetzt schafft in dieser Lage, dann glaube ich, wäre es tatsächlich eine Chance, dass man irgendwie aus dieser Sackgasse doch wieder herauskommt.
Von wem könnten die neuen Ideen denn kommen? Von den Älteren, von den ehrwürdig preisgekrönten Physikern? Oder eher von den Jungen?
Also die klassischen Theoretiker sind ja eigentlich immer sehr jung. Es gibt auch gute Gründe, warum man Mathematikern die Fields Medal mit dem Alter von 40 dann nicht mehr vergeben werden darf. Also ich glaube da, aber wir wissen natürlich nicht, wie ist Kepler auf seine Ellipse gekommen oder wer hat jetzt die große Idee, dass man sagt, das führt das alles ein bisschen zusammen. Ich glaube, man hat sich einfach zu sehr in den heutigen Modellen verrannt und wenn wir dann eben auf dieses Multiversum kommen mit irgendwie unzählig vielen Paralleluniversen, mit dem man dann irgendwas, das sind Scheinlösungen, da definiert man ein bisschen sich die Probleme weg und sagt dann, na, dann ist es eben so, wie es ist. Aber da ist man Punkt weg, finde ich, wirklich von der Wissenschaft, da muss man wieder zurück.
Das Wort Sackgasse finde ich, ein bisschen überzogen, muss ich sagen. Ich meine, wir wissen erst seit, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahren, dass es sowas wie eine dunkle Energie in Form einer nicht verschwindenden kosmologischen Konstante gibt. Wir haben das Higgs vor 5 Jahren erst gefunden. Da sind wir jetzt noch nicht am Ende so einer Sackgasse, sondern da sind wir noch mitten im Weg, ne? Und ich glaube, man sollte das nicht zu negativ sehen und ich sehe da auch keine Krise oder die Gefahr, dass wir irgendwo stecken bleiben. Das kann in 20 Jahren soweit sein, aber im Moment sehe ich da eher viele Möglichkeiten.
Ja, aber Frau Hossenfelder, Sie sprechen durchaus, wenn ich nur an den Buchtitel erinnere, das hässliche Universum, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in eine Sackgasse führt. Das ist ja kein Fragezeichen, sondern das ist ja eine Aussage.
Ja, Sie sind ja auch alle so furchtbar optimistisch. Ich finde das ja ganz grauenvoll. Ich gehöre ja eher so zu der pessimistischen Seite. Und es stimmt natürlich, dass man jetzt also erst in den letzten Jahren gesehen hat, dass diese Vorhersagen, die man da gemacht hat für diese ganzen neuen Teilchen, die waren halt alle nicht richtig. Und jetzt sind die Teilchenphysiker in so einer Phase, wo sie sich umorientieren müssen, wie der Herr Krämer auch schon sagte. Mein Bedenken ist halt, dass man sich so umorientiert, dass man sich irgendeinen Grund ausdenkt, wieso man denn mit dem nächst größeren Teilchenbeschleuniger jetzt wieder irgendwas Neues sehen muss. Das liegt einfach daran, dass es halt viele Teilchenphysiker gibt. Der Herr Krämer hat Glück, sag ich mal, dass er so einfach irgendwie an einem anderen Thema arbeiten kann, was ja auch nicht ein komplett anderes Thema, also aber durchaus ein Themenwechsel da. Viele Leute können das einfach nicht machen, die bleiben dann halt daran stecken. Wenn man einmal Teilchenphysiker ist, dann ist man halt Teilchenphysiker und dann will man natürlich einen neuen Teilchenbeschleuniger bauen. Und wie Sie ja schon richtig sagten, also Kritik an der Stringtheorie gab es auch in diesen Büchern vor 10 Jahren schon. Aber es hat halt letzten Endes nicht viele Konsequenzen gehabt. Und ich habe halt die Befürchtung, dass man jetzt auch hier letzten Endes nicht viel davon lernen wird und diese Chance halt verpasst, indem man sich einfach irgendwelche neuen, komischen Modelle ausdenkt, die dann wieder so eine Modewelle werden.
Die Frage ist natürlich, woher sollen neue Ideen kommen? Aus der Community oder vielleicht doch von außen?
Also bei anderen Wissenschaften sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das groß helfen sollte. Aber wie der Herr Krämer schon so angesprochen hat, also er ist da eingebunden in so eine ganz interessante Zusammenarbeit mit Philosophen. Und ich finde das sehr vielversprechend. Wir hatten ja schon vorher geredet von diesen nicht-empirischen Kriterien, die man für die Theorieentwicklung herbeizieht. Und das bringt halt die Frage auf, welche von diesen Kriterien sind denn gute Kriterien? Welche können wir denn benutzen und warum? Und ich denke, das ist eine Frage, die gehört eigentlich nicht mehr in die Physik, die gehört in die Philosophie. Und ich denke, da könnten wir was von den Philosophen lernen.
Herr Krämer, was könnte man denn von den Philosophen lernen? Angesprochen ist das interdisziplinäre Forschungsprojekt an der RWTH Aachen.
Man kann von den Philosophen das kritische Hinterfragen lernen. Man kann lernen, Argumente abzuklopfen auf ihre Wissenschaftlichkeit, auf die Annahmen, die da vielleicht irgendwo im Verborgenen stecken. Einfach das präzise Analysieren und vielleicht auch der Blick in die Geschichte der Wissenschaft, das ist etwas, was die Philosophie leisten kann. Und für mich persönlich ist das sehr fruchtbar. Das ist natürlich zunächst mal eine philosophische Frage. Und für mich als Physiker allerdings zeigt sich immer wieder, dass ich durch die Diskussion mit den Philosophen und den Historikern auch lerne, meine eigenen Ansichten und meine eigenen Vorurteile vielleicht nochmal zu hinterfragen oder aus einer anderen Sicht zu betrachten. Also persönlich ist das für mich eine fruchtbare Sache. Es geht wirklich um die Reflexion, ne? Um die Analyse unserer Argumente. Und oft sind ja Physiker, wir reden über Schönheit, über Einfachheit. Und da fragen sie 5 Physiker und jeder meint was anderes und keiner weiß so genau, was es eigentlich wirklich bedeuten soll, wenn man genau hinschaut. Und die Philosophen zwingen uns zu sagen, ja, was meint er denn hier mit Einfachheit? Was meint er denn mit Schönheit? Was bedeutet das denn? Und das ist sehr hilfreich.
Beim interdisziplinären Zusammenarbeiten wäre ich auch nicht sehr optimistisch, dass das zusammenklappen kann. Eigentlich funktioniert es ja schon in der Physik nicht. Das ist ja auch ein bisschen hier das Grundproblem, dass die Kosmologen, die weit hinausgucken oder die beobachtenden Kosmologen mit den Teilchenphysikern schon kaum wirklich richtig zusammenkommen. Die verstehen sich ja manchmal kaum an den Vokabeln. Also Tagungen, die ich besuche, wo die zusammen ins Gespräch kommen sollen, staune ich immer, dass es eigentlich doch 2 völlig getrennte Welten sind. Aber ich glaube, Geschichte, das ist tatsächlich das wunderbare Stichwort, dass aus meiner Sicht einfach heute Naturwissenschaftler viel zu wenig über die Geschichte ihres Fachs wissen, Und viele glauben heute an eine Theorie, die eben seit 40 Jahren kursiert, die sei ja quasi schon in Stein gemeißelt und ewige Wahrheit. Da gab es ja viele, viele Gegenbeispiele, dass man eben irgendwann wirklich komplett diesen Wandel machen muss. Und das, glaube ich, wissen einfach viele, gerade junge Forscher, tatsächlich überhaupt nicht. Und da mangelt es ein bisschen. Da ist, glaube ich, die Geschichte ist sehr gut zum Augenöffnen.
Ich denke, man kann das im Studium integrieren, ne? Wenn man mal in der Phase ist, wo man sich als Wissenschaftler, Fachwissenschaftler etablieren muss, dann ist es sehr schwierig, da noch Zeit zu finden, um sich in andere Richtungen zu orientieren. Aber dass man als Teil des Physikstudiums auch mal eine Vorlesung über Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte hört, ich denke, das kann man schon realisieren. Und da hat man dann mal einen Grundstein schon gelegt.
Und Geduld brauchen die Physiker auch noch. Einstein hat seine Gravitationstheorie vor 100 Jahren formuliert. Nachgewiesen wurden die Gravitationswellen erst vor 2 Jahren. Das Higgs-Boson hat Peter Higgs vor 55 Jahren errechnet. Nachgewiesen im Experiment am Large Hadron Collider wurde es 2012. Und beide Male gab es dann auch einen Physiknobelpreis 2013 und 2017. Und wir sind gespannt, wer morgen den begehrten Preis erhält. Im Kosmos nichts Neues. Steckt die Teilchenphysik in einer Krise? Unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Der Frankfurter Physikerin Dr. Sabine Hossenfelder. Ihr Buch »Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in eine Sackgasse führt«, ist vergangene Woche erschienen im S. Fischer Verlag. Ich danke auch dem Aachener Teilchenphysiker Professor Michael Krämer und Dirk Lorenzen, Journalist und Astrophysiker aus Hamburg. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.